Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Außerdem dabei, Moment, Lammlunge. Und das bedeutet auch Pebbles natürlich. Ne? Thomas Wagner ist am Start. Thomas, grüß dich.
Schöne Grüße. Der verlängerte Arm der DFL sagt übrigens, er hat einen Kalender entworfen für euch beide. Bubbles.
Hat er. Hängt bei mir im Schlafzimmer.
Ja, ganz genau. Ne? Und ja. Du weißt ja, das ist ja die Zusammenführung von, wie hieß das nochmal?
Pebbles.
Buschi und Pebbles. Ja. Es gibt auch große Beispiele aus... Brangioli oder sowas, ne? Gab's da früher.
Ja, ja, Benefit. Brad Pitt und genau. Angelina Jolie.
Er hat mit mir gewettet, dass ich das nicht unterbringe. Habe ich jetzt einfach direkt mal am Anfang an, jetzt kann ich befreit hier aufspielen.
Ja, zum langen Arm der DFL habe ich im Laufe der Sendung auch noch was, aber wir wollen Timo Schmidt hier nicht unterschlagen, der ist natürlich auch da. Timo, grüß dich.
Der kurze Arm von Sky.
Ja. Und der Chef.
Wollte ich gerade sagen. Also wir haben hier im Vorfeld der Sendung, wir wollen das nicht zu sehr ausbreiten, ein paar Dinge erfahren von dir, über dich. Andere Geschichte, aber dann wären wir schnell bei Thomas Wagner und das will überhaupt keiner wissen, was da los ist. War es ein Foul von Harry Kane vorm 1:0 der Bayern gegen Borussia Dortmund?
Gehen wir direkt rein.
Ja.
Ich würde sagen, als Abwehrspieler, du kommst, also der, als Girassi, du kommst schon aus dem Tritt. Ich finde aber nicht, dass du es abpfeifen musst. Ich finde, das gehört irgendwie auch dazu zum Gerangel im Strafraum. Wenn ich aber die Spielleitung von Bastian Dankert dann im weiteren Verlauf des Spieles sehe, die ganz klar pro Bayern war, dann muss ich sagen, der hat so viele Sachen abgepfiffen, auch gute Kontersituationen für Dortmund, dann hätte er das auch abpfeifen müssen. Aber damit die Bayern-Freunde nicht direkt schon wieder auf dem Baum sind, dieses Tor von Harry Kane muss man nicht abpfeifen.
Timo?
Man darf es nicht abpfeifen, finde ich. Natürlich gibt es diese Geschichte, dass ein kleiner Schubser in der Luft schon viel ausmacht, aber das ist so marginal, wie da die Berührung ist. Also ich fand gar nicht, dass das ein Thema ist. Das ist für mich ein klares Tor und gut.
Ich fand ganz interessant, ich habe genau das direkt gesagt, habe gesagt, nee, also entschuldige, auch nach Anschauen der Zeitlupe habe ich gesagt, nee, das reicht mir auch nicht. Obwohl ich genau diese Geschichte, die Lothar Matthäus auch erwähnt hat, durchaus kenne. Wenn du einmal in der Luft bist, da reicht ein leichter Schubser, dann bist du raus aus der Veranstaltung. Trotzdem bin ich dabei geblieben, nee, ist Fußball, körperbetont, laufen lassen. Aber als Lothar Matthäus ja ein ums andere Mal während der gesamten Übertragung immer wieder auch betont hat, da lässt er sich nicht rausquatschen, für ihn muss das gepfiffen werden, da war ich dann schon fast so ein bisschen am Zweifeln. Und dann habe ich aber Schlotterbeck gehört nach dem Spiel. Das fand ich übrigens großes Kino. Der ja einer ist, der auch vom gepflegten Einsatz kommt und der hat gesagt, nee, ganz ehrlich, ist kein Foul, Tor ist korrekt.
Faire Einschätzung. Trotzdem finde ich, glaube ich, gestern Morgen auch bei den Kollegen vom Doppelpass noch gesehen, ich weiß nicht, Effe, glaube ich, hat es irgendwie gesagt, es ist schon im Ablauf, wenn du da gestoßen wirst. Und das muss man ja gerade von Profis, die auf diesem Niveau gespielt hat. Ich finde, bei einem Eckball ist es ja oft auch so, wenn der Stürmer einläuft, in dem Moment steht ja Kane nur, hat der Stürmer ja eh den ersten Moment und hat damit das Plus. Eigentlich müsste ein Abwehrspieler da geschützt sein. Auf der anderen Seite, Girassi ist ja nun auch ein Baum, der steht da erstmal. Also nochmal, das musst du nicht abpfeifen, aber im Kontext der gesamten Spielführung hätte es zu Dankert eigentlich dann eher gepasst.
Aber hat sich wer beschwert, der von den Spielern? Ich finde, das ist auch immer so ein Indiz. Aber da kam doch nichts.
Girassi hat gar nichts gemacht, genau. im ersten Moment. Ne?
Also auf der anderen ist Seite ist da, aber trotzdem, Timo, das finde ich immer eine schwierige Argumentationsweise, weil wir sagen ja eh, dass sich im Fußball viele wie eine offene Hose aufführen. Wenn jetzt auch noch belohnt wird, wer sich am lautesten beschwert, das ist...
Nein, aber die Spieler haben ja das Gespür, ob sie da was rausholen können, so blöd es sich anhört, oder ob sie hart getroffen wurden. Und das siehst du dann ja schon. Und wenn du einfach weiterspielst und sagst, okay, Mist, Tor, dann ist das für mich ein Indiz, dass da nichts war.
Ja, für mich ist es weniger, ich gehe in die gleiche Richtung, es ist gar nicht, ob er sich beschwert und Theater macht, sondern sein Verhalten generell, einfach nachdem die Situation war. Da war wirklich gar nichts.
Und, das hätte er sich vielleicht umgeguckt oder
genau,
sowas.
Naja. Genau, das ist so das, was ich interpretieren würde. Du hast gerade gesagt, dass Dankert ansonsten, auch das war von Lothar ja auch sehr deutlich angesprochen, sonst die 50-50-Situation auch aus deiner Sicht immer eher pro Bayern gepfiffen, ohne dass wir ihm da jetzt irgendeine Tendenz oder eine Absicht unterstellen wollen?
Ja, ich finde, es gab da so ein paar Szenen, Kontermöglichkeiten für Dortmund, Zweikämpfe, die eigentlich immer gegen Dortmund gepfiffen worden sind. Das ist auch eigentlich einhellige Meinung in den Fachmedien gerade. Und Lothar hat es gesagt, auch die anderen Experten. Ich fand es ein bisschen unglücklich und muss sagen, das gehört übrigens auch zur Wahrheit dieses Duells, dass in den letzten 10-12 Jahren Dortmund in dieser Ansetzung gegen die Bayern oft extremes Pech hatte. Ich möchte nur zwei Sachen erwähnen.
Zweier? Felix Zweier?
Ne, weißt du, dieses Pokalfinale Hummels, der Ball, der so ein Stück hinten drin ist, den Martinez rausschlägt. Champions League Finale 13, da fing's ja an. Ribéry, Ellbogenschlag gegen Lewandowski, gelb vorgewarnter Dante, verschuldeten Elfmeter. Es gibt kein Gelb-Rot.
Aber das spielt doch keine Rolle
du für kannst Bastian doch nicht immer. Nein, aber ich frage mich, wenn wir immer von dem, da sind wir schon in der Diskussion drin, wenn ich immer höre Klassiko, wo ist denn das noch ein Klassiko? Die Bayern sind Dortmund so weit enteilt, wir titulieren das alle als Klassiko, weil wir alle die Hoffnung haben, dass da nochmal was gehen konnte in Richtung Spannung. Zweite Halbzeit war spannend. Die Bayern haben das Spiel am Ende verdient gewonnen. Aber wenn ich mir die ganzen Spiele die letzten Jahre angucke, dann gibt es vielleicht maximal Bellingham, der damals vom Platz gemusst hätte, wo er den Fuß zu hoch hat, wie oft der BVB in diesen Spielen von schlechten Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt wurde. Das muss man auch mal ganz klar
sagen. Ja, aber das sagst du ja so häufig.
Ja, und dadurch wird es doch nicht falscher.
Nee, aber du kannst ja das auch nicht immer als Argumentation, dass irgendwelche Geschichten aus 2013 dann nochmal herholen, dass da eine gelbe Karte oder
so. Moment.
Das ist mir.
Das lasse ich jetzt mal laufen.
Gut, also, wenn wir von vornherein anfangen. Ich sage, es ist ein berechtigtes Tor für Kane und ich sage, die Bayern haben dieses Spiel verdient gewonnen. Und sie sind um Lichtjahre weg, deshalb ist es für mich gar kein Klassiko mehr. Und trotzdem sage ich, dass bei diesem Bemühen, Spannung herzustellen und Borussia Dortmund irgendwo auf Augenhöhe mit den Bayern zu quatschen, was es gar nicht mehr gibt, dass es eklatante Fehlentscheidungen gegen Borussia Dortmund in den letzten Jahren gab. Und für mich gehört diese Spielleitung im Gesamten, das war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, klare Elfmeter nicht gegeben, aber das war keine gute Spielleitung und es war wieder mal eine Spielleitung gegen Dortmund. Da können mich jetzt alle Bayern-Fans für wieder anzählen. Ich habe all die Sachen vorher gesagt, aber das ist ein eklatanter Fakt.
Du kannst doch jetzt nicht einfach den Sabbel halten. Was ist das? Ich sage, ich lasse das mal laufen und dann kommt nichts mehr?
Ich finde das bin ich ganz ehrlich, dass man da diese, ich möchte sagen, Antipathie gegenüber den Bayern von dir spürt, dass du diese Geschichten von 2013 und sowas rausholst. Ich meine, die Engländer wurden 66 auch bevorteiligt oder so. Wenn wir das immer rausholen, das sind Tatsachenentscheidungen, das ist ja so. Aber wir können ja nicht immer sagen, dass eine ganze Vereinskarriere darauf aufbaut oder dass dann da so ein Scheideweg war wegen ein, zwei Entscheidungen. Ich finde, man kann auch einfach sagen, beim Klassiker in den vergangenen Jahren gab es keine Chance für Dortmund. Es gab ab und zu mal die Möglichkeit in Dortmund. Zuletzt, okay, als Bayern Meister war, haben sie auch mal in München gewonnen. Aber du hast recht, es gab keinen Klassiker. Aber immer wieder dieses Portemonnaie aufzumachen, pass auf, da war das. Das wäre so, als wenn ich sage, ja, Braunschweig hat ja irgendwann auch mal Jägermeister auf der Bus gehabt. Dann haben die ein bisschen mehr Geld gehabt und waren da ein Jahr dann besser. Das finde ich.
Also das ist ganz dünnes Eis. Das Einzige, was dich jetzt von der Generalabrechnung von mir schützt, ist die Gnade deiner späten Geburt. Weil das finde ich einfach komplett falsch, was du jetzt gerade sagst. Und ich kann das auch nochmal erklären. Wir sagen jedes Jahr, das ist das Spiel des Jahres. Seit wann ist das überhaupt? Auf Augenhöhe war das zuletzt, ja, vor 3 Jahren, wo Dortmund das Ding fahrlässig weggeworfen hat. Es war zuletzt 2012, 2013, da war es auf Augenhöhe. Die Bayern sind meilenweit weg von Borussia Dortmund. Wir sind die langweiligste Liga in der Spitze.
Woraus man ihnen keinen Strick drehen kann, keinen Vorwurf machen
Nein,
kann.
Nein, jetzt würde ich an Bayerns Stelle genauso auch weiter. Also, Schlotterbeck ist der beste Abwehrspieler. Wo geht der nächstes Jahr hin? Wo wird der gehandelt von allen? Der geht zu Bayern München. Das ist ja eine Wahnsinns-Scouting-Leistung. Also, das würden wir beide auch noch schaffen, wenn wir da wären. Und dann gibt es schon 2, 3 Abbiegungen, die dazu geführt haben, dass die Bundesliga in der Spitze gnadenlos langweilig ist. Und dieses Champions-League-Finale 2013 gehört ganz sicherlich dazu. Die Bayern waren damals die beste Mannschaft in Europa, sie haben diesen Titel verdient. Aber in diesem Spiel ist Borussia Dortmund einfach krass benachteiligt worden. Das kann man schon mal sagen. Und man kann auch sagen, damals sind die Spieler alle von Dortmund zu Bayern gegangen. Und man kann auch sagen, dass in einer Zeit, wo 1 Million viel wert war, Leo Kirch, lies es nach, du bist ja so jung, damals 40 Millionen an die Bayern bezahlt hat. Und die haben gesagt, wir sind für die Solidarität der Bundesliga. Und da können mir alle sagen, ja, Weggy, du musst doch damit mal aufhören. Da waren die Weggabelungen. Vorher sind die Bayern in 10 Jahren 5-mal Meister geworden. Jetzt werden die in 30 Jahren 35-mal Meister. Es ist stinklangweilig. Und das waren Weggabelungen. Und da brauchst du mir nicht mit Jägermeister zu kommen, ne? Ich trinke lieber Ramazzotti. Punkt.
Nein, okay. Also, das Netz können wir da ja zuholen.
Ja, mach mal.
Also gibt's noch
ein paar. Ja, nur daraus jetzt irgendwie.
Nein,
wir
natürlich.
Wir gucken mal.
Also, ich soll mich nicht verplappern. Klar, manche sagen, ich habe recht, manche sagen, du hast recht. Ich finde es nur, dass ich das häufiger hier raushöre, dass diese Weggabelungen, die bringen uns ja nicht weiter. Das ist ein Fakt. Wenn du es so ansprichst, ist das vielleicht ein Fakt für dich. Ich sehe es ein bisschen anders, aber ich finde, die Aktualität immer dann wieder darauf zurückzuspielen, auf solche Sachen, das ist mir für so eine Sendung dann irgendwann zu einfach.
Ja, wobei...
Weil wir es schon so oft besprochen haben. Wir kommen ja immer wieder in das gleiche Rad.
Ja, und das ist ja auch immer wieder, es wird ja noch langweiliger jedes Jahr.
Also erstaunlich ist tatsächlich, das hat es, glaube ich, in deiner gesamten Sportjournalistenkarriere noch nicht gegeben, so viel Zustimmung im Netz. Das hat es sicherlich noch nie gegeben.
Kennst du auch gar nicht, ne?
Doch. aber ich habe eine andere Frage, wenn ich genau zuhöre bei dem, was du gesagt hast. Jetzt lassen wir mal diese Weggabelung außen vor. Du sagst immer wieder Benachteiligung. Ist da System hinter? Weil so hört sich das ja fast an, dass es immer pro Bayern ist. Vermutest du da irgendwie?
Nein, ich habe einfach damit ausdrücken wollen, dass ich mich wundere, dass Borussia Dortmund ganz oft diese Dinge hat. Ich kann mich nach diesem Pokalfinale daran erinnern, wo der Ball einfach 2 Meter dahinter war. Wir hatten noch keine Torlinientechnik. Da haben alle gesagt, oh, die Dortmunder haben das als Sportsmänner einfach so genommen. Ich habe einfach gesagt, wie ich mich als Dortmunder fühlen würde. Ich würde einfach platzen. Du hast eh kaum eine Chance gegen die Bayern. Und in diesem Spiel habe ich ja auch als allererstes gesagt, das wollen wir mal nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das ein absolut verdienter Sieg war, weil Borussia Dortmund hat in der ersten Hälfte nicht einmal aufs Tor geschossen. Und die Bayern sind in einer sagenhaften Verfassung gerade. Wir kommen ja wahrscheinlich noch auf Kane. Und dieser Siegeswille, das imponiert mir auch. Ich habe einfach nur gesagt, es würde mich als Schwarz-Gelber einfach nur ankotzen, dass ich in fast jedem zweiten Spiel irgend so eine Entscheidung habe. Weißt du noch, wie früher der Ribéry um sich geschlagen hat, in den Augen von Castro, da mal wieder. Und es wurde nie sanktioniert. Und ich finde, das kann man einfach nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob ich nach heute nochmal eingesetzt werde, aber da ist natürlich kein System dahinter. Manche Schiris waren vielleicht, früher hat man gesagt, die erstarren ein bisschen vor der Größe von Bayern München. Aber ich will jetzt nicht damit andeuten, dass da irgendeiner sagt, ihr müsst das so machen oder sowas, um Gottes Willen. Aber ich finde, das gehört schon auch zu einer Geschichte dieses Duells. Ich
weiß nicht, wo jetzt die Bedenken kommen, ob du nochmal eingesetzt würdest. Das entscheide ich. Und für mich ist es überhaupt keine Frage, dass du hier weiter gerne Teil dieser Sendung bist.
Ich auch, aber ich finde es auch gut, wenn wir mal Meinungen austauschen. Und
absolut.
Du hast eben in der Vorbesprechung hast du gesagt, dass ich so langweilig bin und nie was dagegen sage. Jetzt habe ich mir auch was dagegen gesagt.
Stimmt. Aber darf ich nur eine Frage an dich mal stellen, Buschi, und vielleicht auch an meinen Freund Timo?
Oh, seit gerade ist er dein Freund.
Ich stell mir gerade mal die Frage. Wenn zum Beispiel der FC Liverpool als amtierender Meister, die haben im Moment eine Krise und die sagen, ey City, das gefällt uns nicht, die sind uns zu stark. Ich gehe jetzt mal an Ruben Dias ran oder ich gehe mal an den Orke ran, also auch Innenverteidiger. Ist ja nicht vorstellbar, dass Liverpool diese Spieler kauft. Und wir reden von einem Spiel des ersten gegen den zweiten in Deutschland und Schlotterbeck, der wirklich Anlagen hat, der in der zweiten Hälfte auch überragend gespielt wird, wird auch von allen Experten, ja klar, wenn der Upamecano geht, dann muss der Schlotterbeck dahin. Wo soll denn überhaupt noch eine Spannung herkommen? Das ist doch sowas von langweilig.
Aber vielleicht eins der Vergleich, das weißt du aber selbst besser als ich, ist natürlich schwierig, weil die Rahmenbedingungen in der Premier League ganz andere sind. 50+1 ist da das Stichwort.
Genau, aber die Liga ist ja viel spannender als die Bundesliga in der Spitze.
Ja, aber also Kobel aus der Bundesliga geholt, Anton vom VfB geholt, Guirassy vom VfB geholt, Sabitzer vom Bayern geholt. Also der BVB macht ja das Gleiche. Also natürlich ist es ein anderes Regal, aber du kannst, also dieses Wegkaufen aus der Bundesliga, finde ich, das ist...
Nein, es geht doch einfach darum, dass wir etwas suggerieren, eine Chancengleichheit, eine Spannung, die es nicht gibt.
Also die habe ich im Vorfeld dieses Spiels nie so gesehen.
Genau, und das ist in den letzten Jahren seit Klopp-Weggang immer eklatanter geworden, weil Borussia Dortmund nicht einen Spieler eigentlich halten kann, wenn Bayern München ernst macht. Das wollte ich damit sagen. Und dass Dortmund auch Spieler woanders herkauft, ist doch vollkommen richtig. Und dann kauft Gladbach wieder woanders Spieler her.
Das ist der Lauf der Dinge.
Und aber wenn der Erste beim Zweiten ungehindert wildern kann, wo soll denn dann noch eine Spannung herkommen, das wollte ich doch sagen. Oder kennst du einen Spieler, der zuletzt von Real Madrid zu Barcelona gewechselt ist? Oder umgekehrt? Das gibt es nicht.
Luis Figo.
Es gibt es nur, der ist aber 99 gewesen.
Und da flogen auch Schweineköpfe.
Ja, aber es ist 25 Jahre her. Wir haben keine Spannung an der Spitze in der Bundesliga. Es ist stinklangweilig. Punkt.
Sehe ich auch so, aber ich sehe es halt nicht, dass es an irgendwelchen 2-13er-Finals so liegt. Dass diese Weggabelungen da sind, aber du...
Das ist aber jetzt auch sehr verkürzt von ihm.
Ja, aber okay. Genau, wir wollen jetzt nicht in die Richtung, wie das heutzutage ganz oft ist. Ich mag diese Auseinandersetzung. Man muss übrigens auch nicht immer dann sich irgendwo in der Mitte treffen. Muss man nicht, ne? Aber man kann sich, und da den Eindruck habe ich ja bei euch beiden, trotzdem weiter wertschätzen und eben unterschiedlicher Auffassung sein.
Nö, wir gehen jetzt weg und du sitzt hier alleine.
Ja, ich würde das auch alleine machen. Auf Instagram halte ich 10, 15-minütige Monologe, das schaffe ich 45 Minuten jetzt auch noch hier bei der Glanzparade. Nein, will ich aber nicht, weil ich es eine konstruktive Diskussion finde. Mir ist genau das durch den Kopf gegangen mit der Langeweile in der Liga. Ehrlich gesagt hatten wir das ja auch schon vor dem Spiel vermutet. Jetzt war es ja in der zweiten Halbzeit kein schlechter Auftritt von Borussia Dortmund. Mich hat, und nochmal, ich gehöre nicht zu den Kommentatoren, Sportjournalisten, Reportern, die alles besser können als Trainer, schon gar nicht als Niko Kovac. Aber ich schwör's dir, Thomas, ich habe die Aufstellung gesehen. Und eine Aufstellung muss ja erstmal gar nichts über eine taktische Ausrichtung oder über eine Einstellung aussagen. Und ich schwöre dir, ich habe zu Lisa zu Hause gesagt, das wird nichts.
Für dich zu ängstlich?
Oder? Ja, das war mein Eindruck. Kovac hat hinterher gesagt, das hat mit der personellen Besetzung gar nichts zu tun. Man kann das trotzdem vernünftig spielen, haben wir in der zweiten Halbzeit auch gemacht. Wenn ich mich nicht völlig verguckt habe, war aber Pascal Groß deutlich weiter vorne in der zweiten Halbzeit. Also wenn ich jetzt nicht irgendwas völlig falsch gesehen habe. Und es war tatsächlich auch so, dass sie vielleicht, weil sie 0-1 hinten lagen, aber dann haben sie mitgespielt. Ich hatte den Eindruck, von Anfang an, mag nur ein Eindruck sein, als würden sie nicht aktiv an diesem Fußballspiel teilnehmen. Wie habt ihr das gesehen?
Weißt du, was ich vermute, wenn du die Heimspiele der Bayern gesehen hast?
Dass du denkst, das soll dir nicht passieren, was Leipzig passiert
ist,
was
genau.
Bremen passiert
also,
ist.
Also wie die Bayern rauskommen, das ist ja Wahnsinn. Die spielen ja ein Pressing, die sind ja so vollgepumpt mit Selbstvertrauen. Und nochmal, das imponiert selbst mir, weil da sind Spieler, die schon so viel gewonnen haben. Die gehen in dieses Spiel, als wenn es das WM-Finale wäre. Und ich glaube, er hatte einfach Angst, von Anfang an überrannt zu werden. Deshalb die gefühlt etwas defensivere Ausrichtung, die aber dazu geführt hat, dass Borussia Dortmund nach vorne überhaupt nicht stattgefunden hat. Und das einzig Gute war in der Halbzeit das Ergebnis. Und dann hast du ein 1-0, dann korrigiert er ein bisschen, da wird er wahrscheinlich auch gesagt haben, also Leute, so können wir uns nicht verkaufen. Und dann denkst du, na gut, wenn wir eh schon zurückliegen, dann können wir auch ein bisschen was riskieren. Und das war in der zweiten Hälfte ein ganz anderer Auftritt von Borussia Dortmund, der mit ein bisschen Glück hätte natürlich auch noch im Ausgleich gekrönt werden können. Aber aufgrund der ersten Hälfte ist der Sieg für die Bayern natürlich hochverdient.
Ja, spannend fand ich noch, ich achte mittlerweile immer mehr auf das, was dann an Interviews kommt nach den Spielen. Ich habe sehr auf Niko Kovac geachtet. Schiedsrichter-Thematik möchte ich jetzt gar nicht mehr aufmachen, haben wir ausgiebig drüber gesprochen. Er hat Joe Bellingham sehr in Schutz genommen, die Aktion vor dem 2-0 für die Bayern durch Olise. Und hat gesagt, da kann er gar nichts dazu. Da würde mich jetzt tatsächlich erstmal deine Meinung interessieren. Ist das in erster Linie, um den jungen Mann, der eh in der Diskussion steht, zu schützen? Oder meint er das ernst?
Ich glaube, er meint's ernst, weil es echt für einen Abwehrspieler eine brutal schwierige Situation ist.
Also einfach wegdreschen ist nicht, ne?
Nee, geht nicht. Dann, wie er den Ball so ein Stück weit rettet, das ist eigentlich sogar richtig gut, finde ich.
Ich glaube, entscheidend ist, dass er in Straucheln kommt.
Genau, er kommt in Straucheln und das Problem ist, dass er den Ball ja fast stoppt und wenn er nur so 10, 20 Zentimeter in die Richtung kann er ihn machen. Als er dann so da liegt, hat er ja eigentlich nur noch eine Chance. Er muss sich auf die andere Seite drehen, weil aus dem Augenwinkel sieht er vielleicht schon, dass Olise kommt. Oder wenn er ganz abgewichst ist, dann macht das vielleicht mit der Hacke. Aber der Junge hat... Nein, ich sage aber, das machst du ja nur, wenn du in richtiger Form bist. Er hat ja im Moment... Also, ich würde sagen, das sieht maximal unglücklich aus. Da muss man aber auch mal sagen, das ist von Olise in Sachen Entschlossenheit, Kaltschnäuzigkeit, Antizipation. Wahnsinniges Tor, richtig geiles Tor. Und ich würde ihm da überhaupt keinen Vorwurf machen. Das sieht maximal unglücklich aus. Aber ich finde, eigentlich hat er wenig Chance.
Timo, deine Reaktion, also die Aktion gesehen hast?
Ich fand die Galligkeit von Olise überragend und ich finde, also als Bellingham, da funktioniert halt momentan nicht ganz so viel, dann kommt sowas halt dazu. Ja, ist ja nun mal so. Also wenn du ein bisschen mehr Selbstvertrauen hast, ein bisschen mehr Spielanteile, dann bist du da, glaube ich, cooler und natürlich kommt dein Straucheln und deswegen.
Wer mir ganz gut gefallen hat, so zweite Hälfte fand ich dann, so Spieler, die ja eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar sind, Riasson zum Beispiel, wie der angeschoben hat über die rechte Seite, das ist so etwas, wo ich dann sage, okay, da siehst du selbst, dass du auch mal gegen die Bayern dir was rausspielen kannst. Ich meine, Dortmund spielt ja auch immer so ein bisschen gegen die Bilanz in München an und du merkst auch jedem Bayern-Spieler, finde ich, und du merkst auch dem Publikum an, das sind so die wenigen Highlights in der Bundesliga-Saison, also den Dortmundern, den zeigen wir es jetzt doch schon mal. Das ist ja auch nicht, wir sagen immer, du musst mutig sein. Ja gut, also Leipzig hat übrigens 6 Stück bekommen. Also die Bayern in der momentanen Verfassung, ich weiß gerade gar nicht, also da fällt mir jetzt in Europa relativ wenig ein, wo ich jetzt sage, die sind besser als die Bayern oder auf Augenhöhe. Das ist schon im Moment die Benchmark.
Entscheidend ist eben, wer im März oder April.
Richtig. Aber das darf man ja auch mal sagen, ja. Das ist schon richtig stark, ja. Was sie im Moment spielen.
Ich komme wieder zu den Interviews, die nach den Spielen gegeben werden, sehr, sehr interessant, weil, jetzt mache ich auch mal einen auf Schweinchen schlau, ich habe in der zweiten Halbzeit so vor mich hin gedacht und auch im Gespräch gesagt, das ist ein Sieg. Ich war immer davon überzeugt, dass die Bayern das gewinnen, obwohl ich mir für die Spannung zumindest und ein bisschen auch für Borussia Dortmund gewünscht hätte, dass sie zumindest noch den Ausgleich machen. Ich hatte nie Zweifel, weil ich so Siege, und das hat Kimmich hinterher auch gesagt, die vielleicht nicht im Hurra-Stil 3-0 am Ende, es wäre komplett über 90 Minuten so gelaufen wie die ersten 45, halte ich für eine Mannschaft, gerade wie die Saison bisher läuft für die Bayern, für eine Mannschaft wie Bayern, für extrem wichtig. Ich rede von weichen Faktoren, mein Lieblingsthema im Hochleistungssport, dass du eben siehst, die Mannschaft kann dann auch umschalten, in Anführungsstrichen. Und du hast die Galligkeit von Olise angesprochen. Und diese Galligkeit auch im Defensivverhalten zeigen. Und ich glaube, aus diesem Aspekt war das ein unglaublich wichtiges Ding für die Bayern. Am Ende war nicht entscheidend, ob die das gewinnen oder nicht. Aber ich glaube, diese Kleinigkeit, wie es in der zweiten Halbzeit war.
Ja, vor allen Dingen ist es ja so, dass ich ein Verfechter der Tatsache bin, dass je leichter die Bayern sich in der Bundesliga tun, dann kommst du irgendwann im Viertelfinale, triffst du auf eine europäische Topmannschaft und bist das ja gar nicht gewöhnt aus dem Liga-Alltag. So ein Sieg, Dortmund hat sich gewehrt, bin ich vollkommen bei dir. Aber was man ja auch schon hervorheben muss, ist, wie hoch ein Tah verteidigt, wie die Außenverteidiger mitmachen, wie Kimmich.
Upa auch stark. Upa.
Dann hast du ja das Gefühl, ich weiß gar nicht, wann war Kimmich das letzte Mal verletzt? Der hatte damals, glaube ich, diese Lungenerkrankung. Aber ansonsten, der spielt ja immer, alle 3 Tage. Du hörst ja auch nie mal, das ist mir zu viel. Kane kann wirklich, kann 9, kann 10, der kann sogar hinten grätschen. Was für eine geile Grätsche da kurz vorm Schluss. Da geht mir als Abwehr wieder das Herz auf. Olise ist der wahrscheinlich unterschätzteste Spieler in Europa. Der ist absolute Weltklasse. Und dann hast du ja eigentlich immer noch Spieler, die sich sogar fast steigern können, wie Luis Diaz. Das war okay. Jackson habe ich jetzt nicht so gesehen. Also das war schon erste Halbzeit, das war wie aus einem Guss, was die Bayern da gespielt haben.
Wenn du Jackson sagst, normal spielt da übrigens momentan Gnabry, der jetzt ausgefallen ist, der ist in der Superform. Aber lass uns noch mal kurz bei Harry Kane bleiben. Ich weiß, die Leute werden jetzt sagen, habe ich doch schon ganz viel drüber gehört. Der ist einfach noch mal, ich will nicht sagen eine Klasse, aber deutlich besser als das, was wir in der Vorsaison gesehen haben, bisher zumindest. Weil du hast es gerade angesprochen, in welcher Rolle wir ihn gesehen haben, dass der mannschaftsdienlich ist, dass es ein absoluter Teamplayer ist, wussten wir vorher. Aber diese Fähigkeit, ich finde diese diagonalen Bälle über 40, 50 Meter, die er schlägt und übrigens Zentimeter genau, das finde ich schon geil.
Wobei ich den Ball, diesen
Superball... Den hättest du auch gespielt? Der wäre aus dem Stadion geflogen.
Null. Ich sage nur, der kommt ja genau an. Ich glaube, dass Anton auch ein bisschen falsch antizipiert.
Ja, aber jetzt hör doch mal auf.
Jetzt lass mich doch.
Das
gibt's doch gar nicht.
Nur weil du immer auf dem Acker alles weggetreten hast. Das war ein Sensation. Komm doch nicht mit Anton und Stellungsspiel. Das will jetzt keiner hören.
Sag mal, was ist denn jetzt mit dir los?
Ja, ich muss noch ein bisschen die Temperatur hochhalten. Du warst ganz oben und jetzt fährst du gerade runter. Da muss ich
Moment mal gerade. Ich habe gerade Harry Kane gelobt für seine sensationelle Verfassung. Jetzt mach hier nichts Künstliches. Ich habe gesagt, dieser Ball kommt über 60, 70 Meter. Vielleicht kann er so reinrutschen und den wegbekommen. Das war aus Sicht eines Defensivspielers. Also, Harry Kane schießt nicht nur Tore und hat eine sensationelle Schusstechnik. Das ist nicht mal beim Elfmeter. Das Tor, was er letztens in Frankfurt gemacht hat, ist Wahnsinn. Der hat einfach Ideen. Das haben wir immer schon gesagt. Der kann sich auch fallen lassen. Der setzt seine Mitspieler ein. Der ist uneigennützig. Der wirkt austrainiert wie noch nie. Obwohl er, glaube ich, noch nicht mal über 30 km/h kommt bei den ersten Antritten. Ich glaube, für den wird es ganz wichtig sein, ob er diese körperliche Verfassung halten kann. Denn wenn du dich erinnerst, bei der Europameisterschaft hatte er doch Rückenprobleme. Das ist ja noch nicht mal die Hälfte von dem gewesen, was wir jetzt gesehen haben. Und die Frage, glaube ich, die er sich selbst stellt, die sich Thomas Tuchel stellt und auch die Bayern, kann der diese körperliche Verfassung über eine ganze Saison halten, noch bis zur WM? Das weiß ich nicht.
Ohne Pause jetzt im Sommer.
Ne? Wollte ich gerade sagen, ohne Pause, er spielt fast alles durch, aber du kannst ihn ja jetzt auch nicht rausnehmen, der wäre ja sauer ohne Ende, so sind ja Torjäger. Also, er ist ganz sicher im Moment, ist er ja eh immer zu den 3 besten Mittelstürmern der Welt gehörig. Im Moment würde ich sagen, kann ihm keiner das Wasser reichen.
Timo, Harry Kane, Schnitt.
Ja, absolut.
Was ist Schnitt?
Ja, das war super. Top 3 und im Moment kann ihm keiner das Wasser reichen. Ich will jetzt auch so ein bisschen einen Faden wieder spinnen.
Aber zu meinem Thomas Freund Thomas Wagner. Ist die Grundaggressivität.
Ja, das gefällt mir auch. Nein, Harry Kane überragend. Also, wir haben uns die Heatmap angeguckt, wo der überall rumgelaufen ist. Und ich fand, das war ein toller Pass vor dem.
Vielleicht damit die Leute, die ja nicht alle in unserem Alter sind und sich das mal vorstellen können, wenn wir darüber reden, wer ist eigentlich dieser Thomas Wagner? Wofür steht dieser Thomas Wagner? Wie er heute hier in dieser Sendung ist, liebe Glanzis, so hat er Fußball gespielt. Das war bis ganz oben immer Adrenalin pur. Und dann wurde dazwischen gehauen und dafür mögen wir dich hier an dieser
Stelle. Das stimmt tatsächlich. Und ich hätte den Ball übrigens auch nicht weggespitzt. Ich habe nur gesagt, Anton ist ja ein klasse Mann.
Hättest du den Arm gehoben, abseits oder sowas?
Nein, ich finde nur an der Stelle, ich bin dann immer in der Kommentatorenrolle, da würde ich immer als allererstes diesen Pass loben und dann bei der Zeitlupe in der Analyse
drauf
eingehen.
Der hat ja auch nicht nur diesen Pass gespielt. Der spielt ja Diagonalbälle, das ist ja Wahnsinn. Das hast du das letzte Mal vielleicht von Bernd Schuster gesehen. Ja. Und nochmal, die haben den ja gekauft, weil er ein Weltklasse-Mittelstürmer ist. Man muss sagen, in der Verfassung ist er auch ein Weltklasse-Zehner.
Ja. Wenn die Bayern immer vorausgesetzt, es gibt keine schwerwiegenden Verletzungen etc. und diese Form einigermaßen halten können. Sind sie dann für dich, weil du es gerade mal so angedeutet hast, jetzt geht's gegen Brügge in der Champions League, da sagt man ja schon Pflichtsieg, sind sie für dich wirklich ein Kandidat, die Champions League zu holen?
Also wenn die Bayern diese Form konservieren können bis ins Frühjahr, gibt es gerade keine Mannschaft, die besser ist als sie und damit sind sie automatisch ein Favorit auf die Champions League.
Exakt, genau.
Schnitt. Würdest du doch wieder an dieser Stelle sagen.
Ja, muss jetzt so ein bisschen frickeln, aber kriegen wir hin.
Okay. Jetzt müsste man natürlich nur eins sagen, bevor du dann vielleicht eingibst. Wir sind tatsächlich, das ist jetzt nun keine Binsenweizer, das ist so, wir sind erst im Oktober. Die Frage ist, wie kommst du mit diesem engen Kader ohne Verletzte durch? Wie verändert sich auch eine Statik, wenn Musiala zurückkommt? Weil Musiala wird natürlich normalerweise immer spielen, auch zu Recht. Und dann ist natürlich auch die Frage, dann kommst du vielleicht im Viertelfinale. Jetzt musst du mal gucken. Liverpool hat große Probleme gerade im Moment. Paris wirkt auch nicht so stark wie in der Endphase der vergangenen Saison. Von Inter Mailand will ich jetzt gar nicht mehr reden, die im Finale waren. Ne? Real Madrid, Barcelona, weiß ich nicht, Barca, auch noch alles so. Aber dann kommst du vielleicht im März gegen eine Mannschaft zum Beispiel wie Atletico Madrid oder sowas. Ne? Du weißt, was ich meine. Und dann entscheidet sich ja gefühlt, das sage ich immer wieder, für die Bayern eine ganze Saison. Ist auch die Frage, was macht die Club-WM mit dir? Weil die spielen ja im Moment, als wenn nie der Akku aufhört. Aber vielleicht wirst du irgendwann dann auch mal müde. Das sind alles die Fragen. Und da bin ich ja nicht der Erste, der das sagt. Das, was du jetzt spielst, das nutzt dir natürlich im März, April gar nichts mehr.
Aber genau so ist es ja. Also vergangene Champions-League-Saison, Liverpool klar als Erster durchgegangen. Dann war Schluss. Paris war da so unter ferner Liefen, haben sich gerade noch so da reingebracht und gewinnt das Ding. Von daher, bisschen viel Glaskugel, wir müssen abwarten, bis dann im Frühjahr weitergeht.
Wann müssen wir denn heute in die Werbung, Timo? Hast du da irgendeinen
Plan? Wir könnten noch so 2, 3, 4 Minuten. Wir können schon ein paar Themen anreißen.
Ja, ich würde noch eine Sache zu Harry Kane. Ich meine, ich hätte heute irgendwo gelesen, dass Didi Hamann gesagt hätte, es sei ja Wahnsinn, dass die Bayern über eine vorzeitige Verlängerung mit Harry Kane nachdenken. Habt ihr das auch mitbekommen?
Ich habe nur von Didi habe ich nur gehört und das finde ich eigentlich nachvollziehbar, wenn man nicht, manche wollen ja dann auch, wenn Didi was sagt, hören, dass er jetzt jemanden kritisiert hat. Er hat, glaube ich, sinngemäß gesagt, bin mal gespannt, ob die diese Form eine ganze Saison halten können.
Aber ich glaube, mir ging es jetzt wirklich um diese, ich muss vorsichtig sein, ich meine, ich hätte es vorhin irgendwo gelesen, dass er diese vorzeitige Verlängerung, ich denke mal aufgrund des Alters von Harry Kane, für nicht
richtig. Das kann ja nur der einzige Grund sein, aber ich meine, solange der sich so fit präsentiert, wo sollst du jetzt einen finden, der, ne? Das ist auch die Frage. Also, wie alt ist Harry Kane? 29, 30?
Nee.
Schon 31, 32.
31, okay.
Warte kurz.
Das Recherche.
Ja, klar.
Recherche. Ah, da muss ich jetzt mehrere Quellen anzapfen.
Naja, das wärst du ja wohl der Boss.
War ein Spaß. 32 Jahre alt.
Okay. 32.
Also habe ich 2,5 Jahre.
Also dann denke ich mal.
Siehst du, wie der mir imponiert, ja, ne?
Aber deshalb bin ich mir relativ sicher, dass Didi in die Kerbe schlägt, dass er sagt, der hat noch 1,5 Jahre Vertrag bei den Bayern.
Gut. Du siehst ja zum Beispiel, was auf dem Niveau von Mittelstürmern, die ja auch einiges einstecken müssen, Lewandowski zum Beispiel, ne, wirkt ja heute nicht mehr so spritzig, wie er bei
und
den.
Und das ist einer, der seinen Körper übrigens ohne Ende
der ist ja vom Nachtisch immer, ne? bis zur Vorspeise, ne?
Ja. Ja, nein, der und ja, jetzt mal ganz ohne ohne Spaß.
Nein.
Der Typ hat einen gemeißelten Körper.
Natürlich. Ne?
Aber irgendwann ist halt, da schlägt die Biologie zu.
Ganz genau.
Und dann ist
dann hast du die jungen Abwehrspieler gegen dich, die dann schon mal einen Schritt einfach schneller. Aber das macht ja Kane im Moment noch mit Auge. Ne?
Er hat es gestern bei Sky 90 gesagt, schreiben hier ganz viele Pflanzis. Genau. Also hast du wahrscheinlich heute nochmal nachgehört.
Ja, ich beschäftige mich mit den voraussichtlichen Themen dieser Sendung und dann lese ich nochmal.
Also ich glaube, wenn ich jetzt an der Stelle der Bayern wäre, ich werde nie in die Situation kommen, aber ich würde sicherlich mit Harry Kane jetzt darüber reden, machst du noch ein Jahr plus eins vielleicht, ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass er am Ende noch vielleicht noch mal ein, zwei Jahre in England spielen möchte. Da gibt's ja noch diesen Rekord von Alan Shearer, den er eventuell angreifen würde, ne? Aber im Moment fühlt der scheint sich einfach auch sau wohl zu fühlen.
Ja, und ich glaube, dass er wirklich die Chance sieht, im Moment, wie gesagt, wir sind erst im Oktober, ordentlich abzuräumen mit den Bayern. Und er ist ja, Titel haben ja nicht seinen Weg gepflastert in seiner Karriere. Und ich glaube, dass das, und das fände ich übrigens auch super, wenn das im Moment noch das primäre Ziel ist, möglichst viel zu gewinnen.
Natürlich, Titel zu holen. Aber so erscheint er mir ja auch.
Ja. So, Timo, was machen wir gleich nach der Pause? Wir machen auf jeden Fall was zur zweiten Liga. Das ist ja Remi Demi im Moment.
Wagner der Woche. Buschmann, der
Gladbach
Woche,
müssen wir noch mal ganz kurz hingucken.
Gladbach, ne? Mainz, Wolfsburg, Krisenherde in der Bundesliga.
Da ist er wieder, der Boulevard-Schmidtchen.
Ja, ich wurde ja auch gelobt, dass ich das Alter rausgekriegt habe. Das sei Profi-Journalismus.
Ja, also wenn das heutzutage Profi-Journalismus ist, dann sollten wir uns Gedanken machen. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich zurück hier mit der Glanzparade.
Profi-Journalismus. Wahnsinn, wie Schmidtchen heute so abgekannt ist.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Ja, was ist das schon mit dem Flutlichtfreitag? Generationenkommentar. Wir haben Generationenmoderation und da geht's hoch her. Thomas Wagner und Timo Schmidtchen heute im Infight. Situation der Bayern. Warum stehen die da, wo sie stehen? Ich liebe das jetzt schon. Für mich jetzt schon die Glanzparade des Jahres bisher.
Jetzt muss ich nur sagen, schöne Grüße an meinen ehemaligen Mitspieler Thorsten Nürnberg, Linksverteidiger. Sehr guter. Schreibt mir jetzt, sei nicht zu fies zu den Bayern. Sag ich, hast du eigentlich gelesen oder hast du eigentlich gehört, was ich gesagt habe, wie gut die sind, dass die Champions League Favorit sind? Also lieber Thorsten, da reden wir nochmal drüber beim Bier. So.
Sehr gut. Anderes Thema. Welches wollen wir machen?
Ich würde dann ganz gern mal, weil ihr beide euch so einig wart, wir müssen über Gladbach reden. Ruven Schröder hat übernommen jetzt als sportlich Verantwortlicher. Die Frage, die sich jetzt schon alle stellen, wird er an Eugen Polanski festhalten? Das wird nicht einfach. Nächster Gegner, das ist easy, sind die Bayern.
Dann kommt der KSC im Pokal.
Dann hast du St. Pauli,
und dann Köln, das Derby.
Ja. Genau, und dann Heidenheim oder Hoffenheim, ich weiß es nicht. Das Problem ist jetzt, der kommt dahin, wird jetzt nicht als Heilsbringer empfangen, ist aber ein guter, und das meine ich positiv, solider Arbeiter. Jetzt kommst du hin, hast auf der einen Seite einen Trainer, der sehr beliebt ist, der aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, in 4 Spielen hat er 2 Punkte geholt, hatte dieses Erweckungserlebnis in Leverkusen, 90 Minuten, haben alle gedacht, jetzt geht's los, dann kriegen die 6 Stück gegen Frankfurt eingeschenkt. Boah, alles schon verunsichert. Und ich finde folgende Problematik, wir haben ja alle gesagt, inklusive mir, diese Mannschaft, dieser Kader hat ja eine individuelle Qualität, die zu hoch für Abstiegskampf ist. Das heißt gar nichts, haben wir alle schon erlebt. Die haben 14 Mal am Stück nicht gewonnen. Gehen so in dieses Spiel rein, in die ersten 20 Minuten, das ist ja Wahnsinn. Und am Ende muss man sagen, gegen einen Mitkonkurrenten, so wird Union gehandelt, eigentlich echt eine eher schwächere Leistung. Was machst denn du jetzt als Schröder? Gegen die Bayern, okay, kannst du keine Punkte mitrechnen. Dann spielst du Pokal und dann hast du St. Pauli und das Spiel für die Volksseele gegen den ersten FC Köln. Wenn du danach reagieren müsstest, dann sind aber schon 10 Spiele weg. Wen holst du dann? So einen Retter wie Funkel? Holst du da einen, wo du sagst, perspektivisch, punktemäßig ist das ja alles noch okay. Ich finde es brutal schwierig, die Gemengenlage für Gladbach.
Also was du nicht machen kannst, ist jetzt kurzfristig vor dem Bayern-Spiel, da sind wir uns, glaube ich, einig, damit verbrennst du im Zweifel, was heißt im Zweifel, sehr, sehr wahrscheinlich direkt mal den neuen Trainer. Stell mal vor, da kriegst du 6, 7 Stück, was ja Stand jetzt durchaus denkbar wäre.
Ja. Aber durch den Pokal kannst du es halt auch nicht wie so oft in der Branche danach machen.
Also
erstmal ist es komisch, über den Trainer so zu reden, der jetzt im Amt ist und erstmal das Vertrauen hat. Aber der normale Weg ist dann ja, kommt ein neuer, starker Mann, der guckt sich das alles an, braucht auch erstmal ein bisschen Zeit. Dann hast du das Spiel gegen die Bayern, dann willst du den neuen Trainer nicht heißen, dann hast du aber drei Tage später schon das Pokalspiel. Muss man, also
ja, spannend. Für mich ist das entscheidende Spiel tatsächlich das gegen St. Pauli. Und da, wenn das in die Hose geht, da ist übrigens völlig egal, wie das Pokalspiel ausgeht. Mhm. Gegen St. Pauli, glaube ich, entscheidet sich die Zukunft von Eugen Polanski.
Genau, und wenn es gegen St. Pauli gut ausgeht, dann muss im Derby gegen den FC eine gute Leistung auch her. Du musst die Leute jetzt mal wieder zurückholen. Sie haben eine Menge Verletzungspech, da läuft auch einiges schief. Aber das Programm bisher war auch nicht so schwer, dass du sagen musst, boah, da ist alles gegen euch gelaufen. Das ist eine total verzwickte Situation. Und eigentlich, wenn wir auch ehrlich sind, du weißt ja, ich bin ja total großer Sympathisant von Gladbach. Es ist eigentlich nur die Entwicklung, die es seit Jahren schon gibt.
Ja, und der Kader, da waren wir uns ja auch, gilt für Wolf, gilt für Timo, für mich, für dich, waren wir uns alle einig, eigentlich zu stark. Dann gibt's aber nun mal diese Offensivprobleme. Ich meine, Honorar kommt jetzt zurück. Kleindienst, der so ein bisschen immer wieder als Heilsbringer dargestellt wird, kommt aus einer extrem langwierigen Verletzung. Das heißt, den knippst du ja nicht an, ja, sondern der wird ein bisschen brauchen. Das in einer Stand jetzt total verunsicherten Mannschaft. Das heißt, gefüttert ohne Ende wird der auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, alle Anhänger von Borussia Mönchengladbach sollten spätestens jetzt sich ernsthafte Sorgen machen.
Ja, und das eigentlich, weil du ja auch so denkst, boah, die haben auch interessante Spieler, Reitz haben wir gelobt, dann hast du den Engelhardt, finde ich einen guten Transfer, den von Como zurück. Du hast aber hinten auch keine Stabilität. Ich habe mich vor 3 Wochen hier bei Elvedi ausgelassen, der ja normal eine ganz andere Führungsrolle auch spielen müsste mit der Erfahrung. Also da hängt so viel im Argen, da weiß man ja gar nicht, wo man als erstes mal ansetzen soll, ne?
Ja, und du siehst vor allem die Jungen, hast du schon angesprochen, ich glaube, es hängt extrem mit der Eigendynamik dieser Situation gerade zusammen. Genau. Die können keine Stabilität, keine Sicherheit bekommen, weil sie die auch von den Älteren nicht bekommen. Die wackeln auch, hast du gerade unter anderem Elvedi angesprochen. Genau deshalb meine ich, dass das schwierig wird. Hoffnung ist, wenn du mal genau nach unten guckst, natürlich Heidenheim. Augsburg ist alles andere als sorgenfrei momentan. Wolfsburg, und damit sind wir beim nächsten Thema, Mainz, die haben alle Riesenprobleme. Wolfsburg auch so ein Kandidat, wo viele vorher gesagt hätten, die sind eigentlich zu gut für Abstiegskampf?
Ja, vor allen Dingen war ja jetzt nach 2 oder 3 schlechten Jahren, war ja ganz klar, wir wollen jetzt nach Europa oder zumindest man hat einen Trainer geholt, der in den Niederlanden den Pokal gewonnen hat, ne, mit einer No-Name-Truppe, der richtig guten Fußball gespielt hat. Jetzt hast du 5 Punkte. Boah, das ist natürlich schon relativ weit weg, ne? Gegen Stuttgart war jetzt relativ farbloser Auftritt. Jetzt ganz wichtig.
Totalversagen, hat Schindler
gesagt. Jetzt nächste Woche bei meinem HSV, das ist für den HSV ein Big Point Spiel jetzt zu Hause gegen Wolfsburg, was sicherlich brutal schwer wird. Aber ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht so, dass du sagst, die haben sich über all die Jahre, selbst mit den Titeln, die sie mal hatten, so festgespielt, dass die ein Synonym für guten Angriffsfußball sind. Das hat ja Leverkusen trotzdem dann irgendwie geschafft. Ich glaube, dass sich in Wolfsburg auch gerade viele die Frage stellen, brauchen wir für den ganzen finanziellen Aufwand, den wir da auch betreiben, so ein Aushängeschild, das gerade im Moment relativ grau daherkommt und im 4. oder 5. Jahr hintereinander.
Du meinst, bei VW stellen sie sich die Frage.
Gehe ich mal fast von aus, oder wie siehst du das?
Ja, also graue Maus kann eigentlich nicht das sein, was man bei dem finanziellen Engagement haben möchte. Keine Ahnung, ja, angesichts der Situation werden sie das überdenken. Da bin ich mir auch relativ sicher. Ich finde es wirklich graumäusig, was da momentan passiert. Ich meine, was hat Schinzi-Lotz gesagt? Totalversagen. Also wirklich chancenlos gegen den VfB Stuttgart. Ja, die Frage ist legitim, wenn man sich
Und die haben ja eigentlich auch ein paar interessante Spieler. Lovro Meier ist ein guter Spieler, Wind ist ein guter Spieler. Es ist ja nicht so, dass du sagst, was haben die denn da für eine Ansammlung, ne?
Ja. Hamura, absolut ja, spannend.
Genau.
Aber die haben dann auch so ein paar Entscheidungen, finde ich, dann der 10. von Paderborn hat zum Start der Saison richtig gut gespielt.
Aber da mal ganz kurz dazwischen. Ich muss das jetzt, weil ich habe die auch ein paar Mal, auch in der vergangenen Saison gehabt. Sind das nicht so ein bisschen, so, ist das nicht so ein Wolfsburg-Phänomen, so schön Wetterspieler, wenn es einigermaßen läuft, dann Amura, Wind, dann sind die plötzlich da, dann ist man geneigt zu sagen, boah, guck mal, was für geile Kicker. Und wenn es dann so ein bisschen in Stocken gerät, sind die aber auch so schnell wieder im Erdloch verschwunden, so schnell kannst du gar nicht
gucken. Ja,
das ist so ein bisschen Wolfsburg-Phänomen für mich.
Ja, aber ich finde, da haben sie jetzt ja versucht, mal nicht nach Namen zu gehen, sondern so ein bisschen diese Mischung zu finden. Du hast mit Fischer einen, du hast Kuliriakis, dann hast du den Vini Sousa neu geholt. Der ist kein Schönwetterfußballer, das ist ein Schönwettergrätscher. Du hast ja das, Und dann machst du aber allerdings wieder das Fass auf und holst.
Aber du kannst ja nicht, wenn ich von Wind, Amura und so, wenn ich dazu was sage, kommst du mit den Abwehrspielern, mit Fischer und Koljerakis. Das ist ein Vergleich, der hinkt natürlich
also total. Nicht,
also ein Abwehrspieler sollte dann schon auch mal eher sowieso hinlangen.
Er ist ein bisschen auf Krawall gebürstet heute, muss man sagen.
Ja, Timo.
Ja, ja, ja. Aber die andere Frage ist ja auch, in Kaminski gehen zu lassen. Ich fand den total farblos bei Wolfsburg, wie gut der in Köln spielt. Erstes Ding. Dann suchst du außer Maxi Arnold ja verzweifelt eigentlich nach irgendeiner Figur, die für irgendwas da steht. Yannick Gerhardt spielt gerade keine große Rolle. Also das ist so ein Gemisch, wo du dich wahrscheinlich auch in der Kabine fragst, wer geht denn jetzt hier eigentlich voran? Ne?
Mhm. Abstiegsgefährdet?
Also ich hoffe, also Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss. Ich würde mir wünschen, wenn du mich am Montag fragst, dass ich sage, jetzt sind sie abstiegsgefährdet. Nein, weil das ist natürlich auch für Wolfsburg ein wichtiges Spiel. Das wollte ich damit sagen. Nein, am Ende denke ich auch, also wenn wir das vergleichen mit den Mannschaften, über die wir gerade geredet haben, und Wolfsburg hat jetzt auch keine riesen Verletztenmisere, die spielen nicht irgendwie im Europapokal wie Mainz, wo du sagen musst, nein, also würde ich mich jetzt festlegen, Wolfsburg wird nicht absteigen.
Und Mainz?
Mainz, vielleicht werden sie dieses Problem haben, dass sie in der Conference League spielen, was davor auch einige Mannschaften hatten. Ich meine, Heidenheim hat es dann so gerade noch geschafft, aber ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Der Kader ist auch nicht breit genug in Mainz. Ich hoffe, dass sie es schaffen, weil ich es eine sympathische Mannschaft finde, aber die müssen aufpassen auf jeden Fall. Was? Aber auch eigentlich sehr stark mit Amiri, Sano und Co.
Müssen wir aber jetzt natürlich darüber reden. Die haben erst ein Spiel in der Conference League gemacht. Also das kann bislang nicht der Grund sein. Und ich finde, du siehst an dieser Entwicklung wunderbar, wie Fußball manchmal auch funktioniert. Die sind Sechster geworden. Ne? Also ich meine, das war eine Bombensaison. Henriksen hat einen überragenden Job gemacht. Vielleicht denkt der eine oder andere, wir sind Sechster geworden. Also das macht ja was mit dir. Und wir haben letztes Jahr gesagt, wie stabil die alten Leute hinten sind. Ne? In Bell, in Da Costa und sowas. Jetzt 10% nur schlechter, dann kommt der mal zu spät oder sowas. Dann liegt im Mittelfeld alles eigentlich an Amiri im Moment. Dann verlieren sie vorne Burkhardt. Nebel muss das auch erstmal alles verkraften. Diese Saison, die U21, die jetzt reden alle schon von Angeboten. Und so hast du ein Mosaiksteinchen nach dem anderen. Und dann ist Mainz 05 übrigens nicht mehr eine Mannschaft, die alles an die Wand spielt. Wo du selbst sagst, wenn die Bayern da hinkommen, die müssen sich aber warm anziehen. Sondern jetzt verlieren die, und dann verlieren sie mal ein Spiel mit 0-4 beim HSV. Jetzt verlieren sie mit aufopferungsvollem Kampf gegen Leverkusen. Also das halte ich insgesamt schon für eine schwierige Gemengenlage, weil jetzt ja auch die Wochen kommen. Spielst du gegen Mostar, in zwei Wochen spielst du gegen Florenz. Natürlich findest du das auch geil, gegen Florenz zu spielen, ne? Aber das ist keine einfache Gemengenlage.
Ich lasse euch mal an meinem Innenleben, an meinem Seelenleben in Bezug auf die Fußball-Bundesliga teilhaben. Ich habe mir heute die Tabelle angeschaut. Wir brauchen nicht drüber zu reden, vorneweg die Bayern. Dann sind für mich übrigens, um mal ein bisschen provokant zu sein, die nächsten 5 Plätze vergeben. Also die ersten 6 stehen für mich im Grunde fest, wer am Ende unter den besten 6 ist. Die Bayern thronen und dann die, die jetzt vorne stehen. Und an 6 würde ich Eintracht Frankfurt setzen. Die sind im Moment noch ein bisschen dahinter. Das ist für mich übrigens glasklar. Das sind die Top 6. Das ist Stuttgart, das ist Leipzig, das ist Dortmund, das sind die Bayern, das ist Eintracht Frankfurt und Leverkusen. Das steht für mich fest, weil ich glaube, dass die spielerisch, nochmal mit Bayern vorne weg, aber deutlich vor den anderen sind. Dann kommt die, die wir alle so hochgelobt haben, ganz zu Beginn der Saison. Da gehört der FC St. Pauli dazu. Da gehört der erste FC Köln dazu. Da gehört in Zügen auch der HSV dazu. Da bin ich jetzt auf die nächsten 2-3 Spiele gespannt, wo die Reise hingeht. Und dann gibt's ein Riesenmeer. Und ich glaube fast, dass diese 3, die ich gerade erwähnt habe, auch dazu gehören, die allesamt immer den bangen Blick nach unten richten müssen. Und das finde ich so krass, dass du nochmal, für mich steht Bayern auch deutlich fest als Meister. Nicht Dortmund als Vizemeister, was du gesagt hast, dass das sicher ist. Aber für mich ist das so eine klare Unterteilung. Bis Platz 6.
Ich würde zum Beispiel eine Mannschaft wie Freiburg noch da rausnehmen. Nee, die werden nicht nur die ersten 6 kommen, aber die werden nichts mit unten zu tun haben.
Das ist
nicht so stabil.
Okay, das ist korrekt.
Gesichert das Mittelfeld.
Und es wird gar kein großes gesichertes Mittelfeld geben, weil da bin ich bei dir. Also ich würde sogar sagen, von den Eindrücken bislang, dass der FC schon so gefestigt ist, die werden auch nicht ganz unten rein und die haben auch schon 11 Punkte. Ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Lange Saison, glaube ich einfach nicht. Und dann so ab Position 8, 9, da sehe ich dann schon eine ganz große Benchmark, weil dann hast du Mannschaften. Jetzt hat Bremen auch nur einen Punkt in Heidenheim geholt, wo ich auch gedacht hätte, haben jetzt gegen St. Pauli dieses Spiel gewonnen. Ich finde Horst Steffen einen guten Trainer, die haben sich auch später nochmal gut verstärkt. Das kann ja auch alles so passieren. Aber es sind jetzt schon Mannschaften unten, da hast du recht, wie Gladbach, wie Mainz, wie Wolfsburg, wo wir jetzt eigentlich gedacht hätten, von der individuellen Qualität müssen die jetzt schon eigentlich ganz woanders stehen. Ne? Und jetzt kommen halt dann auch die Probleme. Gladbach haben wir besprochen, Mainz mit dem internationalen Einsatz. Ja, also das scheint ein sehr breit gefächerter Abstiegskampf zu werden.
Ja. Wie auch diese Sendung, wir haben noch 12 Minuten Zeit. Ach so, wir müssen ein bisschen schneller sprechen
jetzt, ja, dann
weil wir
ich,
viele Themen machen.
Dann würde ich vorschlagen, wenn wir schon über Abstiegskampf sprechen, dann kommen wir jetzt zur zweiten Liga.
Nee.
Wie, nee?
Ich würde erst noch das gesicherte Mittelfeld, was sehr eng ist, aber vielleicht ist da ja Hoffenheim drin und dann machen wir das so und dann machen wir das und das. Also der Schmidtchen der Woche, bitte.
Schmidtchen der Woche.
André Kramaric, seit 9 Jahren bei der TSG, hat jetzt 128 Tore in der Bundesliga geschossen. 5 noch, dann hat er Giovane Elba geholt und geht auf den 3. Platz der besten ausländischen Torjäger. Ich finde so ein bisschen, der hatte mal so seine 2, 3 Go-To-Jahre, wo er dann immer bei Bayern im Gespräch war. Aber was der da macht, auch in dieser Saison haben wir wieder gesagt, ja, der Damar von Elversberg, wahrscheinlich wird es schwer für Kramaric. Er macht ein überragendes Spiel, ist 34 Jahre, hat jetzt gegen alle Bundesligisten getroffen. Ja,
ich habe bei der 3,5-stündigen Redaktionsbesprechung ihn ja angeguckt und gesagt, wieso denn Kramaric? Dann hast du genau das so erklärt. Timo, eine überragende Wahl, weil das ist eh eine aussterbende Spezies, Spieler, die über 9 Jahre bei einem Club spielen. Und alle Fans der TSG werden mir das nachsehen. Und das dann auch noch in Hoffenheim bei seinen Qualitäten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das spricht tatsächlich in irgendeiner, manche werden auch sagen, gegen seinen Charakter, der hätte doch die nächste Herausforderung mal machen sollen. Ich sage tatsächlich für seinen Charakter, er fühlt sich da wohl, er hält die Knochen hin und er liefert Leistung. Chapeau.
Der hatte ja auch gute Angebote, angeblich waren ja sogar die Bayern mal dran interessiert. Also so ein feines Füßchen, du kannst solche Spieler, siehst du ja auch kaum noch. Also auch absoluter Respekt, absoluter Chapeau. Übrigens Hoffenheim für mich auch auf jeden Fall im Mittelfeld.
Und dann kommen wir von da natürlich super auch zur unteren Tabellenhälfte, zweite Liga.
Jetzt dreht er auf. Ne? Ja, ich habe den Buschmann der Woche, da geht es um die zweite Liga tatsächlich.
Der Buschmann, der Buschmann, der Buschmann der Woche.
Ja, ich werde ja mit Säcken voller Kohle zugeschüttet hier bei Sky für Cross-Promo, die ich mache. Für mich ist es tatsächlich die zweite Liga und im Speziellen, wenn wir mal über Sportberichterstattung sprechen, nicht wie toll wir das machen, aber so eine Konferenz wie am vergangenen Samstag mit Münster gegen Dynamo Dresden, mit Paderborn gegen Arminia Bielefeld, Ostwestfalen-Derby und mit dem Südwest-Derby, ich nenne das jetzt so, KSC gegen den 1. FC Kaiserslautern. Du warst da vor Ort beim Einzelspiel, Thomas. Aber diese Konferenz, das hat so viel Spaß gemacht. Das hat, ich meine, ich sitze hier in Unterföhring in der Butze und die Atmosphäre kommt rübergekrochen über den Kopfhörer, was da in Karlsruhe los war, was in Paderborn los war, was in Münster auf der Baustelle los war. Das hat so einen Spaß gemacht. Und warum ich gedacht habe, wir müssen hier mal wieder Werbung dafür machen, es geht wirklich in erster Linie um die zweite Liga, das ist so herrlich. Ich sage jetzt mal, Fußball natürlich so echt, so authentisch. Ich meine, du bist ja auch komplett in Schwärmen gekommen da in Karlsruhe. War das ein geiler Samstagmittag?
Also von der ganzen Atmosphäre in den Stadien, das hat so emotional geknistert, gebrannt, wie ein Europapokalspiel. Okay, die Szenen-Namensspiel, die will keiner sehen. Aber was da los war in diesem engen Stadion, wie laut das war. Und du hast das denen allen angemerkt. Ja. Die haben nicht, die kommen da rein. Ein Wanicek, der war so heiß. Und ich meine, der hat ja nun auch schon einige Derbys gespielt. Ein Ritter, der hat ja fast Tränen in den Augen gehabt. Also zwei total geile Vereine. Ich war ja nun da. Und das zu erleben und dann diese Torfolgen, das war ja alles geistesgestört.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren ja mit den älteren Schlachtrössern in der Konferenz unterwegs. Olli Seidler hat Münster gemacht. Klaus Feldmann hat das Ostwestfalen-Derby gemacht. Ich hatte das Vergnügen, Karlsruhe-Kaiserslautern zu machen. Am Ende bewahrheitet sich wieder eins, Exkurs, Sportberichterstattung. Das Ereignis macht den Kommentar. Und dann ist so eine Konferenz so unglaublich gut. Und ich kann nur sagen, wenn das auch nur ansatzweise häufiger mal so weitergeht, samstags und sonntags die Original-Sky-Konferenz, 13 Uhr samstags, 13.30 Uhr sonntags gehen die Spiele los. Immer eine halbe Stunde Vorberichterstattung, hin und wieder auch mit Thomas Wagner als Moderator. Dann ist es noch besser als sowieso schon. Das ist richtig. Nein, ohne Scheiß. Ich musste das loswerden. Ich hab's dem Rösner hier, dem Chef von Sky, unseren Chef im Sportsektor in Deutschland. Ich habe dem direkt geschrieben, mega Konferenz, das ist einfach herrlich, das ist schön. Das musste ich loswerden. Was flüsterst du schon wieder?
Er könnte jetzt den Hinweis zweite Liga einblenden, habe ich gesagt, weil es geht ja weiter.
Würde passen. Ne?
Ja, genau. Ja.
Thomas, jetzt sind wir einer, da ist der Hinweis, Schalke, Darmstadt.
Ja, Freitagabend bin ich da.
Natürlich.
Ah, guck mal.
Der Tausendsasser, du bist überall.
Schalke geil, freitagsabends natürlich. Ja.
Schalke auch stark.
Ne? Jetzt können wir aber direkt zum Wagner der Woche kommen, oder? Ja, ich will ein bisschen aufs Tempo. Ja,
ich dachte, du machst noch einen kurzen
Mach mal eins ganz kurz zu Schalke. Ich habe das Spiel in Hannover gesehen. Es ist ja immer ein schmaler Grat, wenn du sagst, wir machen hinten erstmal dicht und dann könntest du auch sagen, okay, du kriegst hinten wenig, aber du machst nach vorne relativ wenig, weil du nicht so viele Ideen hast. Das haben wir vor 4-5 Wochen auch mal als Gefahr angespult. Aber die spielen ja so ein aggressives Pressing und was ich echt imponierend finde, die Abseitsfalle ist wieder da. Hast du mal gesehen, wie oft der Katic die Abseits gestellt ist? Erinnert mich fast an Ernst Happel von früher. Also das ist alles schmal und auf Kante. Der Spielfilm läuft im Moment auch immer für Schalke. Aber mit jedem Sieg mehr, was da gerade sich entwickelt.
Diese Macht, diese Power, die dieser Club hat. Und pass Wahnsinn. Auf, und was Muslic da wirklich hinbekommen hat, das haben sie ja von Beginn an gesagt, dass sie die Schießbude der Liga, 60 und 62 Gegentore, dass sie die sehr schnell geschlossen bekommen haben. Dann haben wir, du hast angesprochen, immer darüber geredet, nicht nur wir, alle anderen auch, gibt's diesen berühmt-berüchtigten Plan B. Dann spielen sie hin und wieder zumindest jetzt auch mal einen gut ansehnlichen Fußball. Am Wochenende habe ich da, Silla hat, glaube ich, 2 Buden gemacht. Mhm. Wenn der jetzt auch noch trifft, dann gut Nacht, Marie.
Gummis auch noch, wenn der jetzt auch noch trifft.
So, wenn das alles funktioniert, das wird natürlich nicht immer so weitergehen. Aber der Schlüssel wird natürlich sein, dieses aggressive Anlaufen, diese insgesamt auch mit wie viel Leidenschaft und Engagement sehr gute Defensive, das sind normalerweise Zutaten, mit denen steigst du auf in die Fußball-Bundesliga. Punkt.
Der FC Schalke Schnitt. 04, ganz heißer Kandidat.
Sehr gut, wir haben noch Liga ein 1. paar andere Geschichten.
So genau, also Wagner der Woche, jetzt?
Ja, oh, jetzt müssen wir Tempo machen.
Jetzt müssen wir Tempo machen. Ja. Wir haben noch 6 Minuten oder sowas, ne? Oder 5,5 nur noch. Wagner der Woche.
Der Wagner der Woche.
Marokko, U20-Weltmeister, der zweite aus Afrika, Ghana war es mal, haben Argentinien geschlagen und der Wahnsinn war ja im Halbfinale, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, erster Torwart verletzt, zweiter kommt rein, wird aus taktischen Gründen vom Elfmeterschießen ausgewechselt und der dritte Torwart bringt sie ins Finale. Geile Geschichte und Marokko, Halbfinale WM, Halbfinale Olympia, jetzt U20, das sind im Moment, ist die starke Macht aus Nordafrika.
Hast du dir, konnte man die Spiele auch irgendwo gucken?
Ja, bei Magenta.
Hast du dir Zusammenfassung angeschaut wahrscheinlich, ne?
Und ab und zu mal, wenn ich nicht schlafen konnte, auch mal live.
Also, nein, ich find's ja super, weil du hast ja die Einordnung und das zeichnet dich ja als herausragenden Sportjournalisten aus. Sofort die Einordnung. Da rückt was nach für eine Mannschaft, die ohnehin zuletzt mächtig gezeigt hat, was da geht. Sensationell. Haben wir noch irgendeinen Fußball?
Videotext, ne, oder?
Ah, Videotext hast du auch.
Ja, aber wir wollen ja auch noch Basketball. Ich weiß nicht, was wir alles noch unterkriegen.
Bis wie viel Uhr haben wir denn?
Wir haben noch 4 Minuten. Dann nimmst du
würde ich gern Werbung ab morgen geht nämlich oder in der Nacht von morgen auf übermorgen geht's ja los mit der NBA hier auf Sky und da gibt's Dienstagnacht 0:15 Uhr live, da wird glaube ich, wenn ich richtig informiert bin übrigens, zu einem Megaspiel der Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit einem Deutschen Isaiah Hartenstein gegen die Houston Rockets. Kevin Durant ist dahin gewechselt. Alperen Şengün, der türkische Nationalspieler, der mega gut ist. Amian Thompson. Also das ist ein Ding. Ab 0:15 Uhr Vorberichterstattung wird zunächst von den Amerikanern übernommen. Dann mit deutschem Kommentar. Markus Krawinkel und Basti Doret, ehemaliger deutscher Nationalspieler, werden das Ding am Mikrofon begleiten. Das ist eine richtig geile Nummer. Was fällt dir zur NBA ein, Thomas?
Der Mann, der, glaube ich, in der Vorberichterstattung dabei ist, Michael Jordan ist, glaube ich, bei den Kollegen.
Für NBC?
Ganz genau. Ja, ich war vor 2 Jahren mit meiner Tochter im Madison Square Garden. Ich muss ganz ehrlich sagen, also NBA, das ist natürlich schon nochmal bei all der Begeisterung, die wir jetzt um die deutsche Nationalmannschaft völlig zu Recht übrigens haben. Und spielen ja auch viele Jungs aus Deutschland damit. Einfach geil. Ich habe es damals schon geliebt, wie du es damals beim DSF angefangen. Ne? Was wir da für eine große Redaktion hatten, American Sports.
Ja, geil. Das war großartig und für mich ist das...
Und Avudas Sabonis, ich durfte mal gegen Buschi spielen.
Avidas!
Ja, ich habe doch immer Avudis gesagt. Ja.
Aber jetzt müssen wir aufklären.
Du bist ja Zweitligaspieler gewesen in Hagen und ich habe damals immer gedacht, da hieß es immer körperlos Basketball. Ich schwöre dir, ich war im Defensiv-Rebound gar nicht so schlecht, aber ich kam vorne nicht zu diesem Ding dahin. Ich bin an euch nicht vorbeigekommen. Das ist so körperlich. Irre.
Ja, und wir waren weit von der NBA, das kann ich dir an dieser Stelle versichern. Avidas Sabonis, sein Sohn, Domantas Sabonis spielt übrigens mit dem Herrn mit dem Ball in der Hand, mit Dennis Schröder bei den Sacramento Kings. Wird es auch hin und wieder geben hier bei Sky, bei den NBA-Übertragungen. Für mich ist es ein Comeback nach vielen, vielen Jahren. Als sie gesagt haben, komm, machst ein paar Spiele Samstagabend, Sonntagabend zu humanen Zeiten. In meinem Alltag muss man ja zeitig ins Bett. Ich habe Dinger dabei. Ich habe 2-mal Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern und Tristan da Silva. Dann haben wir Oscar da Silva, Europameister. der bei uns hin und wieder als Co-Kommentator am Start sein wird. Jetzt überleg mal, ich sitze da mit Oscar und wir übertragen Tristan und die Wagner-Brüder mit Orlando, zum Beispiel gegen New York. Jetzt willst du wissen, wann ist denn das Spiel? Das 7. Dezember, 18 Uhr.
Boah. Guck ich. Aber was glaubst du denn? Also Kings hast du gerade gesagt mit Sabonis und Schröder oder so, aber da sind die Playoffs drin. OKC als großer Favorit.
OKC wieder. Ist
und die Nuggets. Und
OKC, Denver, das sind die üblichen Verdächtigen. Vergesst mir die Houston. Nein. Ach, Quatsch. Gut. Houston Rockets. Die Houston Rockets, ja, weil die groß sind, weil die werfen können, gutes Spacing haben, will nicht zu sehr ins Detail gehen. Und im Osten ist es relativ einfach. Die Cleveland Cavaliers sind sehr, sehr stark. Die New York Knicks und die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern. Das sind auch, die drei für mich, die im Osten die Musik machen.
Also ich habe jetzt eine Gänsehaut, muss ich echt sagen.
Ja, jetzt müssen wir nicht gleich übertreiben.
Nein, meine ich eh nicht. Timo, ich würde mir nur wünschen, wir müssen ja runter. Leg uns einfach mal den Videotext einmal drauf. Ich will das ja schnell noch versuchen rauszuerraten.
Jetzt noch schnell, wir haben eine Minute.
Ja, mach schnell. Ja. Zack, Basketball. Zack. Videotext, warte.
Erich Honecke privat.
Boah. Knackt Gerd Müller die 40-Tore-Marke.
Oh ja, das war 70er Jahre.
Ja, klar.
München hat eine U-Bahn, das war kurz vor der WM.
Lovers Lane aktuell,
das ist Günter Netzer, Gladbach. Das ist Ende
1973.
Nee, ich glaube, ein bisschen früher, würde ich sagen. Echt? U-Bahn und, für Olympia.
Unten sind noch.
Oh, warte, München hat jetzt eine U-Bahn, du hast recht. Ja, 1971.
Langer. Exakt.
1971.
Ja, ich habe ja gesagt. Aber was war da für ein Spiel? Also Lovers Lane ist der Hinweis und...
Das ist Borussia.
Alles über Coca-Cola. Alles über Coca-Cola. Das ist der Hinweis. 10 Sekunden habt ihr noch. Vielen Dank.
Borussia Mönchengladbach gegen Bonin Senja. Büchsenwurf. 7-1 gegen Inter Mailand.
Ja, Tschüssikowski. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Nächste Woche weiß ich nicht, wer hier ist. Das ist aber auch egal. Kann nicht gesteigert werden. Tschüss.
Boah, du machst hier so ein Herz innen nochmal so.